Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber...
Haben wir schon noch wieder aggressiv.
Bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer kleinen Überraschungs-Sonderfolge von eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht. Irrenhaus Unterhaus, wir melden uns zurück aus der Länderspielpause. Man kann sich ja in diesen Tagen auf gar nichts mehr verlassen. Wir hatten ja gesagt, es kommt keine Folge, jetzt kommt doch eine Folge. Ole, wie kann das sein?
Ich weiß es nicht. Wir waren gestern, haben wir noch Mazedonien-Deutschland geguckt und die Unterhaltung war gut, die Laune ist jetzt so gut, dass wir einfach reden wollen. Aber nein, es gab natürlich auch einen anderen Grund, und zwar gab es, wie letztes Jahr auch, Marktwert-Updates in Liga 3. Da sind wir natürlich auch immer ganz aufmerksam und ja, es hat sich doch einiges getan, vieles verständlich, vieles auch ein bisschen seltsam und darüber ja wollen wir heute reden und zwar auch nicht alleine, oder?
Nee, genau, denn wir sind heute wieder mal zu dritt nach langer Zeit. Das letzte Mal ist ja ein bisschen her, ich glaube im Juni war das. Heute Unterstützung von Lukas Schulze von Transfermarkt. Herzlich willkommen.
Hi, moin.
Wir freuen uns, dass du da bist. Vielleicht erstmal Marktwert-Updates in der dritten Liga. Du warst daran nicht ganz unbeteiligt. Vielleicht kannst du ja mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was du da gemacht hast und wie sich das zusammengesetzt hat.
Ja, das ist ganz richtig. Ich mache das inzwischen schon seit mehreren Jahren, auch mit verschiedenen Partnern und Kollegen, die wir dann im Rahmen der Plattform haben und kennen. Und genau, da setzen wir uns dann, wie ihr, vor den Fernseher, beziehungsweise gehen ins Stadion, gucken uns die Spiele an und genau, dann fahren wir so vierteljährig die Updates. Jetzt stand wieder ein Zwischenupdate an, Herbstupdate und genau, da mit meinen besten Kollegen, ja, haben wir die Köpfe rauchen lassen und genau, damit wir jetzt schöne neue topaktuelle Marktwerte aufs Tableau gezaubert haben.
Also ja. Nach wie vor so, dass es dann einen kleinen elitären Kreis gibt von Jungs und Mädels, die dann sich zusammensetzen und sagen, okay, komm, wir nehmen jetzt Einfluss auf den Transfermarkt und denken uns jetzt aus, XY ist mehr wert und der andere weniger.
Ja, im Wesentlichen schon. Also prinzipiell ist der Transfermarkt für alle, die es nicht wissen, eine Mitmachplattform, eine große Community. Das heißt, wir haben natürlich auch ein Marktwertforum, wo jeder dann auch zu dem jeweiligen Spieler, zu dem man möchte, dann seine Meinung schreiben kann, die wir uns auch alle durchlesen und probieren irgendwie einzubeziehen, wenn sie denn ja so unseren Regularien entspricht. Aber wir haben uns da schon in den letzten Jahren stetig probiert zu verbessern, da auch professionell Raster und Muster aufzustellen. Genau, das ist auch ein finanziellen Wert hat, was wir dort rausposaunen, ne? Dass es halt nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, was wir machen.
Ja, den hat es ja auf jeden Fall. Hat es jetzt schon Anrufe bei dir gegeben? Es ist ja, glaube ich, seit 3 Tagen ist das Update online und Tobi Kröger, der letztes Jahr mit uns ja zweite Liga besprochen hat, die Updates meinte, manchmal gibt es auch da ein bisschen ungehaltene Anrufe von Akteuren. Bei dir noch alles ruhig geblieben oder gab es auch schon Stress?
Nee, diesmal alles ruhig. Es kommt tatsächlich hier und da mal vor, dass wir dann von Spielerberatern oder auch von Spieler selber dann eine Nachricht bekommen, unmittelbar nach den Updates oder auch zwischendrin, warum ist mein Marktwert so niedrig und so weiter und so fort. Also das wird schon wahrgenommen in der Branche, aber diesmal nicht. Nee.
Ja, cool. So ein bisschen wie bei den FIFA-Ratings. Ist ja jetzt auch die Zeit, wo dann die Fußballer auf die FIFA-Ratings gucken und sagen, oh, hier, Pace viel zu langsam, Stärke auch geht mehr und so. Ja, stelle ich mir lustig vor. Genau, für diejenigen, die uns schon im letzten Winter gehört haben, die wissen ja, dass wir Tobi Kröger, deinen Kollegen, bei uns zu Gast hatten, mit ihm da über die Wintertransfer-Updates gesprochen haben. Dieses Mal gab es ein kleines Zwischenupdate. Wie lange hat das denn gedauert, bis ihr da auf die Werte jetzt gekommen seid? Sperrt man sich da 2 Wochen ein und dann kommt ihr da raus und dann habt ihr die Transfer-Marktwerte?
Nee, ganz ist es nicht, aber es ist schon ein längerer Prozess, ein laufender Prozess. Also so ein Zwischenupdate wie jetzt, wo wir 100 Spieler behandelt haben, hat man schon 4 Wochen Vorlaufzeit. Plus, ich sag mal, wir sind alle Fußballfans, das heißt, wir gucken natürlich jedes Wochenende Spiele und Zusammenfassungen und so weiter und so fort und für ein Komplettupdate, sei es erste, zweite oder dritte Liga, wie auch immer, dann gehen da schon gut 2 Monate drauf im Voraus. Dann erstellt man sich im Prinzip eine Liste basierend auf den aktuellen Werten. Jetzt fürs Zwischenupdate natürlich dann eine Shortlist, wo man den Spieler fokussiert, bei dem man sagt, da müssen wir auf jeden Fall was tun. Dann setzen wir uns natürlich auch selbst Grenzen. In dem Fall haben wir gesagt, wir wollen nicht mehr als 5, 6 Spieler pro Club im Schnitt updaten, weil das sonst den Rahmen sprengt für den Moment. Ja, und ich glaube, das Werk, was wir jetzt haben, damit sind wir sehr zufrieden. Das ist top aktuell.
Okay. Wir haben von Tobi mal gehört, dass Alter ein sehr wichtiges Parameter ist bei der Bewertung, dass da der Transfermarkt natürlich logisch, der Transferwert, der Marktwert logischerweise etwas höher ist als bei den älteren Spielern. Was sind denn noch so andere wichtige Eckpunkte? Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, also prinzipiell ist Alter schon mit einer der wesentlichen Faktoren, aber ich sag mal daran gekoppelt auch das Leistungspotenzial, was einfach jeder Spieler hat. Das ist nicht immer mit diesen Hardstats, die man hat oder die wir auch bei Transfermarkt angegriffen haben, abbildbar. Dazu muss man dann tatsächlich auch Spiele sehen und im Detail gucken, okay, welche Skills hat der Spieler, spielt er gerade beim richtigen Club, im richtigen Spielsystem. Einfach, was hat der Spieler für eine Marktperspektive, wo kann es für ihn kurz-, mittel- und langfristig hingehen? Und oft ist es natürlich dann so, dass so jünger ein Spieler ist, desto weiter geht's hinaus. Andererseits kommen dann aber auch solche Faktoren zum Tragen, wie einfach ja, ein gewisser Name, Prestige, Erfahrung, wieder, ne? Wenn wir im Fall Joan Zimmer sehen, der aktuell einer unserer Top-Spieler in der dritten Liga ist. Klar, der spielt jetzt irgendwo bei Kaiserslautern im Tabellenmittelfeld oder die hat einen schlechten Start, ne? Aber der hat halt auch einen gewissen Namen, eine gewisse Vita und auch einen gewissen Vertragswert, was dann ihm gezahlt wird bei Kaiserslautern für seine Dienste.
Ja. Ja, da hatten wir uns lustigerweise vorhin auch schon drüber unterhalten, Ole und ich, dass wir auch so ein bisschen das Gefühl hatten, so also das Thema Name, Jean Zimmer zum Beispiel, ja, das hat dann auch ein bisschen Gewicht, das ist irgendwie ganz interessant, ja, das auch nochmal von dir zu hören. Eine andere Personalie, die ihr auch bei euch in der Übersicht ganz weit oben stehen habt, ist Baris Artig, auch ja hier im Podcast immer wieder mal thematisiert. Ein ganz entscheidender Mann beim 1. FC Magdeburg und natürlich auch jetzt in dieser Frühphase der Saison maßgeblichen Anteil an dem starken Saisonstart. Der hat richtig zugelegt. Bei ihm ja auch so schon höher gespielt und dann nach Magdeburg gekommen. Und da wusste man nicht genau, ja, ist das jetzt seine letzte Chance? Ganz interessanter Mann. Ist das Zufall, dass ihr ihn jetzt sozusagen als Zugpferd da genommen habt? Oder habt ihr auch gesehen, seine Leistung, das ist schon wirklich der stärkste jetzt in dieser Frühphase der Saison in der dritten Liga?
Also jetzt mal gelöst von Statistiken ist, glaube ich, Baris Artig im ersten Saisonviertel, wenn wir es so nehmen, der stärkste Spieler der Liga gewesen, individuell. Einfach von dem, was er kann und vor allem halt auch von dem, was er gezeigt hat. Von dem her ist er der Kopf unseres Updates und man muss ja auch sagen, ihr verfolgt das ja auch intensiv. Er hat schon letzte Rückrunde und insbesondere sein Christian Titz kam extrem aufgedreht und diesen Trend fortgesetzt. Also an Baris Artig kommt man überhaupt nicht vorbei.
Ich habe mal eine Frage, weil jetzt gab es ja zum Beispiel diese kleine Affäre da, Causa Erdmann, wo Artig ja so ein bisschen unglücklich aussah, wo man dann vielleicht auch darauf schließen kann, dass er vielleicht eine schwierige Person ist oder vielleicht auch abseits des Feldes irgendwie manchmal ein bisschen seltsam agiert. Können sich solche Faktoren auch auswirken auf eure Entscheidung oder ist das einfach nur aufs Sportliche, auf das ihr da blickt?
Nee, wir probieren das natürlich schon an den Markt zu koppeln und am Ende ist es auch einfach so, dass ein Spieler ein Anstellungsverhältnis bekommt oder eine Vertragsverlängerung bei einem Verein und wenn ein Verein sieht, aha, Spieler XY fällt aus dem und dem Grund negativ auf oder fehlt dann sogar häufiger gesperrt, ja, dann kann das natürlich auch ein Grund sein, weshalb dann ein Club sagt, dem geben wir keinen Vertrag oder dem geben wir einen Vertrag zu verringerten Bezügen, das fließt definitiv mit ein. Deswegen, so wenn man den Fall Dennis Erdmann nimmt, da haben wir jetzt nichts gemacht, ne? Aber tendenziell kann das natürlich schon der Ruf dann auch so ein Stück weit dann in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Bei Artig war das jetzt aber in dem Fall kein Faktor, dass wir das irgendwie mit eingepriesen haben.
Ja, am Ende ist Artig ja auch, man kann ja sagen, nur 50.000 von euch hoch gestuft worden. Klar, mit 500.000 hat er jetzt einen sehr hohen Marktwert, aber gemessen an dem ersten Saisonviertel, wie du ja gerade auch eben schon herausgehoben hast, hätte man ihn jetzt so als Greenhorn von außen betrachtet, wie Jan-Erik und ich es ja sind, fast höher stufen können, jetzt unserer Meinung nach, weil, wie gesagt, er gehört zu den besten Spielern, ist zum Beispiel jetzt für uns besser als ein Törleß Knöll, der ebenfalls jetzt den Marktwert von 500.000 hat. Warum nur 50.000? Bewahrt ihr euch da noch Spielraum dann für die Winter-Updates oder macht ihr es einfach nicht, dass ihr es, wenn ihr im Sommer geupdatet habt, dann jetzt schon direkt wieder so viel höher geht?
Nee, wir wollen ja grundsätzlich schon marktaktuell agieren. Wir sind auch bei Artic vollkommen von der Qualität überzeugt, aber wir müssen trotzdem sehen, diese Leistung, die aktuell zeigt, die zeigt er seit einem halben Jahr. Die zeigt er wirklich in furioser Form. Mhm. Aber deswegen wird das dann bei ihm eher so ein sukzessiver Weg sein, das muss man schon sagen. Und wenn wir jetzt wieder diesen Marktvergleich nehmen oder diesen Abgleich nehmen mit dem Markt, ne? Wir wissen ja alle, dass Artic nur in Magdeburg in der Rückrunde einen Halbjahresvertrag bekommen hat, okay, weil sie sehen wollten, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und dann stand ja auch eine Weile im Raum, dass Artic in die zweite Liga wechselt. Dem Vernehmen nach gab es auch Angebote, aber es gab dann wohl auch nicht diese Top-Angebote, dass Artic gesagt hätte, okay, ich breche nach einem halben Jahr meine Zelte in Magdeburg ab und gehe zu einem guten Mittelklasse-Zweitligisten. Die gab es offenbar nicht. Und auch das muss man ja rückblickend vom Sommer betrachtet noch mit einpreisen, dass er dann offenbar auch aufgrund der Kürze der Zeit sich noch nicht so ins Schaufenster stellen konnte, dass er hier jenseits von Gut und Böse dann auch im Marktwert abgebildet werden kann.
Ja, diese Information, dass er Angebote hatte aus der zweiten Liga, habt ihr die auch aus den Foren oder habt ihr da richtig auch teilweise Kontakt zu Sportdirektoren oder Verantwortlichen bei den Teams speziell?
Ja, das ist immer eine Mischung aus Quellen. Klar gucken wir auch in die Foren, in die Vereinsforen, aber wir verfolgen, glaube ich, einfach Tag ein, Tag aus die Medienaussagen von Verantwortlichen, von Vereinen, Aussagen von Spielern selber. Wir kriegen hier und da auch mal Insider-Tipps. Klar, und in dem Fall Artic, da sind wir uns sehr sicher, dass es dort Angebote gab, dass er dann aber auch unter anderem aufgrund von Christian Titz in Magdeburg geblieben ist. Und er hat jetzt aber auch nur wieder einen Jahresvertrag unterschrieben. Insofern, glaube ich, lehnen wir uns nicht so weit aus dem Fenster. Wenn er mit Magdeburg den Aufstieg nicht schafft, dann dürfte er nächste Saison in Liga 2 aufschlagen.
Wahrscheinlich. Da gibt es bestimmt viele, die ihn gerne haben würden, auch jetzt schon. Bevor wir weitergehen mit den Spielern, die uns interessieren, wollte ich einmal noch mal kurz fürs Protokoll sagen, die höchsten Updates haben Spieler bekommen aus den zweiten Mannschaften, vom BVB, von SC Freiburg. Ich denke mal, das können wir einfach abhandeln. Die haben sie wahrscheinlich bekommen, weil sie auch schon Einsätze in der Bundesliga hatten. Jetzt im Falle von Ansgar Knauf oder Kevin Schade, Luca Unbehauen, Kamara, Tigges, die waren ja alle schon in den Kadern, haben teilweise auf dem Platz gestanden. Ich denke mal, das hat dann eher mit der Leistung und dem Potenzial zu tun, die sie ja bei der ersten Mannschaft gezeigt haben und nicht unbedingt mit dem, was sie in der dritten Liga bisher gezeigt haben, oder?
Ja, definitiv. Das ist dann auch so ein Punkt, den der eine oder andere, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist, nicht ganz so zu trennen weiß. Man muss ja sehen, dass die Jungs zum Beispiel letzte Woche schon bewertet wurden im Bundesliga-Update. Dort wurden sie abgehandelt und klar, man muss ja sehen, von der dritten Liga in die Bundesliga, das ist immer noch ein riesen Sprung. Und wenn sie dann allein Spieltagskader-Nominierung bekommen, hin und wieder und dann Kurzeinsätze, muss man schon sagen, dass sie dann bei einem aktuellen Bundesligisten unter den Top 18 oder den Top 20 sind, dann ist das ein Riesensprung, der dann auch entsprechend honoriert wird.
Okay. Ja, was ich ganz interessant fand und deshalb dich auch mal fragen wollte, machen wir tabellarisch mal einen großen Sprung nach ganz unten. Da habe ich Spieler gesehen wie Norman Quint, Torwart vom TSV Havelse, oder auch Finn Lakenmacher, der da Stürmer ist. Tobias Förster, der ist da Kapitän und Innenverteidiger, hat, glaube ich, nahezu alle Spiele von Anfang an auch beschritten. Und Julius Langfeld, das sind alles Personalien vom TSV Havelse, die auch ein kleines Update bekommen haben, nach oben hin. Obwohl sie ja ganz unten in der Tabelle sind, nahezu jede Woche verloren haben. Sie hatten ja mal einen kurzen Aufwärtstrend von durch 4 Punkten in Folge. Wie ist das so zu erklären? Reicht da einfach der bloße Fakt für die Spieler, die ja auch alle noch relativ jung sind, dass sie jetzt eine Liga höher spielen, nicht mehr in der Regionalliga?
Nee, der bloße Fakt reicht nicht. Und ihr habt euch mit Havelse sicherlich jetzt hier auch einen relativ speziellen Fall rausgepickt und ich glaube auch einen Fall, wo viele Scouts in den letzten Monaten, bevor sie die Aufstiegsspiele hatten, gar nicht viele Spieler von Havelse kannten. Man muss ja sagen, dass bei Havelse das Marktwertgrundniveau sehr, sehr niedrig war, auch einfach dem Fakt geschuldet. Ich glaube, das haben sie inzwischen aufgeweicht, dass bei Havelse quasi alle Spieler bis zum Aufstieg einem regulären Beruf nachgegangen sind. Und deswegen waren sie jetzt so niedrig bewertet. Und die Jungs, die wir aufgewertet haben, bei denen sind wir der Meinung, dass sie gute oder bessere Chancen haben als ihre Teamkameraden. Im Anschluss sollte es mit Havelse wieder runtergehen oder sollten sie einen neuen Vertrag abschließen, dass sie dann auch in der dritten Liga unterkommen. Ne? Ich glaube, bei Norman Quint ist das zum Beispiel augenscheinlich, dass der zumindest auf der
Ja.
Linie dort einen richtig, richtig starken Job macht.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage an dich gewesen, ob du denkst, dass sie noch über die Saison hinaus in der dritten Liga bleiben. Okay. Ja, genau. Finn Lakenmacher ja ein ähnlicher Spieler, der auch offensiv so ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnte, auch wenn es mal nicht so für die Mannschaft lief. Aber das ist ja interessant. Genau.
Ja, sonst hake ich mal wieder ein. Du hast es ja eben schon alles so ein bisschen erklärt, genau, die Parameter. Und ich habe jetzt einen Fall mir rausgesucht, wo ich es ein bisschen unverständlich finde. Klar, du wirst es wahrscheinlich gleich gut erklären können, aber trotzdem, wenn wir auf Türkgücü München schauen, super Team, von den Namen her nicht so ganz da, wo sie sein wollten, die Saison eher enttäuschend gespielt. Und da gibt es zwei Personalien, die mir besonders aufgefallen sind bei den Marktwert-Updates. Einmal Andy Irving, der Schotte, der kam im Sommer von 11 möglichen Spielen, 8 absolviert, 36% ist die Startelfquote laut Transfermarkt. Keine Torbeteiligung, auch keine Karten, also ja, durchschnittlich. Durchschnittliche Leistung, würde ich sagen, hat von euch ein Marktwert-Update bekommen von 150.000 Euro, jetzt also 500.000 Euro wert, genauso viel wie Baris Artig zum Beispiel. Und ja, das kann ich nicht ganz so nachvollziehen, gerade wenn man dann schaut, dass sein Mitspieler Alyon Vrenetzi ein Minus von 150.000 von euch bekommen hat, obwohl er in 11 Spielen 7 Scorer-Punkte gemacht hat, immer in der Startelf steht und ja eigentlich einer der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte dieses Spiels ist von Türkgücü. Jetzt muss ich dazu sagen, klar, Vrenetzi 28, Irving 21, aber ist das gerecht, also was rechtfertigt ist, dass man Vrenetzi nach der doch recht guten Saison, die er bisher spielt, so ein Downgrade gibt und Irving hingegen, der eher blass ist, so ein Upgrade?
Jetzt sprichst du einen wichtigen Punkt an, beziehungsweise auch so ein gewisses User-Problem, in Anführungsstrichen, was wir auf der Plattform sehen. Wenn man natürlich in diese Teamübersicht schaut oder auf den Einzelspieler schaut, dann sieht man natürlich so ein Pfeil und sieht man eine jüngste Eintragung, eine jüngste Steigerung oder eine jüngste Reduzierung. Und bei Irving ist es einfach so, dass die letzte Eintragung vom Juni ist. Damals hat er noch in Schottland gespielt. Das heißt, das Update datiert auch noch aus schottischen Zeiten, muss man dazu
Ah,
sagen.
okay.
Genau, das ist einfach der Hintergrund, dass er bisher nicht in Liga 3 besonders gut angekommen ist. Das braucht man, glaube ich, auch nicht verhehlen. Ich denke aber, das Gesamtpaket, erste schottische Liga, schottischer U21-Nationalspieler, rechtfertigt dann auch in dem Talentalter einen für dritte Liga hohen Marktwert. Wenngleich man auch sagen muss, klar, Anpassungsfähigkeit an ein neues Land, an ein neues Spielsystem, neues Team und dergleichen ist auch ein Faktor, der in den Marktwert einfließt. Und sicherlich ist das ein Fall dann auch für den Winter, wo es runtergehen wird.
Ah, okay. Ach so, okay. Und jetzt bei Vrenetzi, wie seid ihr da zugekommen?
Bei Vrenetzi datiert auch das letzte Update vom Juni. Da war dann einfach der Hintergrund, ich glaube, er hat letzte Saison hier und da bei Regensburg schon ein paar Glanzlichter setzen können. Bei Regensburg wollte man dann aber den Vertrag mit ihm nicht verlängern. So, und wenn dann ein Spieler wie er ablösefrei auf dem Markt ist, auch in der zweiten Liga schon angedeutet hat, dass er dort überzeugen kann, und am Ende, ja, wird es nur ein Drittligist, dann muss man da schon relativ deutlich reduzieren, wenngleich bei ihm jetzt natürlich die Tendenz wieder nach oben geht.
Ah, okay, also dann ist das dann auch wirklich dann relevanter, einfach was dann noch im Sommer passiert ist, dass dann halt kein Interesse anscheinend da war aus der zweiten Liga, so ein bisschen wie du es bei Artig auch beschrieben hattest. Also, und
Genau.
dann aber die Perspektive für ihn, wenn er jetzt eine super Hinrunde spielt, natürlich dann eventuell auch wieder nach oben geht.
Genau, richtig, ja.
Ah, ja.
Deswegen ist es manchmal bei den Zwischenupdates ein bisschen schwierig. Man muss da schon so ein kleines Stück auf die Details achten, wie das Update-Datum. Da kann man sich hier und da sicherlich auch mal verzetteln in den ganzen Übersichten und Statistiken, die wir hier haben, den ganzen Werten. Aber genau, bei den beiden sind einfach noch die Werte
Ja.
von Juni drin und die haben wir jetzt auch nicht aktualisiert, weil wir da jetzt noch keinen so großen Anpassungsbedarf gesehen haben.
Ja, nee,
Logisch, ja.
ist ja super, dass wir da auch jetzt mal Einblick bekommen. Dann können wir es ja auch in Zukunft irgendwie besser bewerten, weil du hast ganz genau recht, ne? Wenn du nicht jetzt, und ich würde mal behaupten, dass Hagen und ich eigentlich schon ganz schön Transfermarkt-suchtig sind, aber wenn du halt das irgendwie nicht so im Hinterkopf hast, dann genau, wunderst du dich einfach, weil du denkst, so, okay, passt ja nicht unbedingt zu der Leistung. Aber klar, jetzt wie du es erläuterst, ist natürlich dann verständlich. Ihr habt ja auch verschiedene Area-Manager. Ich weiß nicht, habt ihr euch dann mal irgendwie kurz geschlossen mit dem von euch, der jetzt für Schottland zum Beispiel zuständig ist und gesagt, hier Irving so und so, wie schätzt du den ein? Spricht man sich da ab mit den verschiedenen Jungs und Mädels, die da die Areas betreuen, oder macht ihr das immer unter euch selbst dann aus?
Nee, klar, der Austausch findet da statt. Das ganze Konstrukt Transfermarkt bzw. Marktwerte funktioniert natürlich nur, wenn dann auch die einzelnen Area-Manager zusammenarbeiten. Vollkommen richtig. In manchen Fällen ist es dann natürlich so, dass ein Spieler wechselt und kurz davor gab es schon eine Marktwerteintragung und dann sagt man im Nachhinein, okay, wir hätten jetzt was anderes, was Besseres oder Schlechteres erwartet. Das kann hier und da auch schon vorkommen, wenn man aber ein Update fährt und ja, dann der Wechsel in Zukunft stattfindet oder stattfinden könnte, dann kann man sich natürlich hier und da schon abstimmen, dann auch mit einem Area Manager und Partner aus einem anderen Land oder anderen Liga, genau.
Okay. Hast du eigentlich einen Lieblingsspieler oder mehrere Lieblingsspieler gehabt, wo du gesagt hast, den habe ich besonders gern jetzt ein Upgrade nach oben hin verschafft, den gucke ich wirklich gerne zu?
Da fällt mir sofort einer ein. Also man muss wissen, zu meinem Hintergrund, ich bin eigentlich Fan von Energie Cottbus, die ja seit 3 Jahren inzwischen in der Regionalliga Nordost rumdümpeln. Ja, das ist ein hartes Brot. Andererseits ist mir dort schon letzte Saison ein Spieler extrem ins Auge gefallen, der damals auch bei Klinik gespielt und der zu Viktoria Berlin gewechselt ist und auch ganz, ganz weit oben in der Scorerliste der dritten Liga spielt. Ja. Deutscher Shigerchi. Ja, an dem man jetzt im ersten Saisonviertel auch nicht vorbeikam.
Ja, das stimmt. Das ist ein Wahnsinnsfußballer, hat man jetzt wieder gesehen, auch in diesem ersten Saisonviertel. Und für alle, die jetzt nicht die Regionalliga Nordost so verfolgt haben in der Vergangenheit, kam er ja wieder so ein bisschen aus dem Nichts in die dritte Liga. Und wir haben hier auch schon lobende Worte mal verloren, dass er es einfach echt noch bringt. Und auch insgesamt seine Mannschaft, natürlich Viktoria Berlin, generell die Überraschungsmannschaft schlechthin ja bisher. Macht wirklich Spaß, ihn zuzusehen, finde ich auch.
Definitiv. Und Viktoria ist ja dann auch der Verein, der somit die meisten Updates bzw. Upgrades bekommen hat. Einfach ja. von der Zahl her und dann auch von der Höhe. Ich bin ja gerade in der Statistik drin. Also Viktoria hat sich der Teamwert um mehr als 15% gesteigert, was dann nach Freiburg der zweitbeste Wert ist. Genau.
Ich muss noch einmal Shoutout an den Leidensgenossen geben. Cottbus, Hansa, lange die einzigen Leuchten im ostdeutschen Fußball. Deswegen tut es mir als Hansa-Fan natürlich auch weh, Cottbus da zu sehen, wo sie jetzt sind. Und ja, man muss sagen, Hansa profitiert ja diese Saison auch so ein bisschen von einem Ex-Cottbusser, Streli Mamba. Dafür sind, glaube ich, auch Erik Engelhardt und Gianluca Schulz, gerade beide in Cottbus, an Cottbus ausgeliehen. Wie machen die sich gerade so? Hast du da einen Eindruck schon gewinnen können aus den ersten Spielen?
Na klar, selbstverständlich. Also Engelhardt ist bisher sehr, sehr gut angekommen, hat er ja bei Hansa da so ein bisschen die Reservistenrolle und auch Verletzungspech, und bei ihm merkt man jetzt richtig dadurch, dass er fit ist. Das ist ein, Bolitz nennt ihn auch Panzer. Ich weiß nicht, ob er den Spitznamen schon in Rostock hatte, aber wie er die Bälle festmacht vorne, trotz nur 1,80 Meter und verteilt, das ist schon extra klasse. Also der ist ein richtig, richtig guter Regionalliga-Stürmer. Bei ihm geht es definitiv wieder bergauf. Und Gianluca Schulz ist ja erst relativ spät gewechselt, aber hat auch sofort eingeschlagen, sofort Stammkraft, ob rechts hinten oder rechts vorne.
Ah ja, cool. Perspektivisch, was glaubst du, Energie jetzt in den nächsten paar Jahren mal wieder Richtung dritte Liga, oder dauert es noch ein bisschen, bis das wieder spruchreif ist?
Naja, die Problematik ist ja in den Regionalligen und jetzt insbesondere in der Regionalliga Nordost, dass dort wird die Aufstiegsrelegation in den nächsten 2 Jahren dir da im Wege steht. Deswegen da so einen Aufstieg zu planen, ist relativ schwer. Kaiserslautern hat gestern seinen Trainer entlassen, obwohl sie auf Tabellenplatz 3, glaube ich, liegen und 10 Spiele in Folge nicht verloren haben. Also da sieht man schon, mit welchen Geschossen dort gearbeitet wird.
Ja, ein Teufelskreis.
Ja, definitiv. Wenn man einmal da unten ist, ist sehr, sehr schwer, wieder hochzukommen.
Ja. Gut, ich weiß nicht, Ole, hast du noch, liegt dir noch irgendwas auf der Seele?
Ja, ich hätte ja sonst auch noch mal gefragt, was so die Lieblingskicker sind. Das hat Lukas jetzt ja schon beantwortet. Ich finde, wir können noch einmal kurz über die Youngster reden, die vielleicht geupdatet worden sind. Da sind besonders 3 Namen, die ich vielleicht noch mal kurz in den Pott werfen würde. Yusuf Amin, Luca Kerber und Matteo Raab spielen für mich alle echt eine begeisternde Saison. Amin vor allem auch, weil er ja in einem Team spielt bei Viktoria Köln, die absolut Pech haben im Moment. Aber der ja überzeugt einfach. Hattest du den schon vor der Saison auf der Rechnung, dass der vielleicht gut werden kann, Lukas, als Experte der Liga? Oder ist es auch für dich überraschend gekommen?
Also ich hatte zumindest, ich spiele ein Managerspiel eines Konkurrenten und da hatte ich ihn zumindest, auf meiner Watchlist, habe ich überlegt, ob ich ihn in den Kader nehme, habe das dann aber am Ende nicht getan. Hätte ich es mal gemacht, man muss schon sagen, dass er sehr überrascht, weil, und das ist dann auch so ein Faktor in der Marktwertanalyse, er ist ja nominell noch Allen-Jürgen-Spieler, könnte noch Allen-Jürgen spielen und hat sich jetzt auf Anhieb durchgesetzt, was dann auch nochmal sein Marktwert da extrem hat steigen lassen. Und er ist inzwischen deutscher U19-Nationalspieler, hat dann auch direkt im Debüt da ein Tor erzielt und war dann, glaube ich, auch gerade in den Sommermonaten, in den ersten Spielen sehr, sehr auffällig. Ich glaube, er ist einfach so ein Spieler, der aufgrund seines Bewegungstalents, aufgrund seines Dribblings, wo die Grenzen noch sehr, sehr weit nach oben gehen können, was dann so seine Karriere anbelangt. Hm. Auch wenn jetzt noch nicht vielleicht immer in jedem Spiel alles gelingt oder er auch mal schwächere Phasen hat.
Ja,
stimmt. Ja. Luca Kerber ist ja auch ein ganz interessanter Mann, ist glaube ich jetzt sogar der wertvollste Spieler im Saarbrücker Kader, wenn ich mich vorhin nicht verguckt habe, mit 400.000, ist ja auch noch erst 19 Jahre alt, da habe ich mich auch vielleicht im Vergleich zu Minos Guras gefragt, der ja auch eine gute Saison bisher spielt, auch noch recht jung ist, zwar nicht 19, aber 23, der hat jetzt in 11 Spielen 5 Tore und 2 Vorlagen, für ihn ging es 75.000 Euro aufwärts, für Luca Kerber 100.000 Euro. Luca Kerber ist jetzt ein zentral defensiver Mittelfeldspieler, natürlich deshalb weniger Torbeteiligung gab es für ihn. Was hat da jetzt genau den Ausschlag gegeben, dass Guras da nicht im Gleichschritt auch mit hochgekommen ist? Weil Guras ist einer, der mir auf jeden Fall bei Saarbrücken positiv auffällt bisher.
Ja, du sagst das, der wesentliche Punkt ist da wirklich der Altersunterschied. Normalerweise ist
auch wieder das Alter, okay.
Ja, im Wesentlichen ist es ja so, dass eigentlich für Offensivspieler am meisten gezahlt wird. Ne? Tore sind nun mal bares Gold. So. Mhm. Bei Kerber sehen wir aber einfach noch, dann im Vergleich zu Guras, Kerber hat auch vor dem Saisonbeginn seinen Vertrag nochmal zu besseren Bezügen verlängert, auch langfristig. Da sehen wir halt einfach ein gewisses Ablösepotenzial, was viele Spieler in der Liga nicht haben. Bei Guras läuft der Vertrag am Saisonende aus. Bei Kerber könnte man uns vorstellen, dass vielleicht im Winter oder nächsten Sommer ein Zweitligist kommt und eine gewisse Ablöse auf den Tisch legt, weil er ist einfach sehr, sehr reif in seinem Spiel. Er spielt jetzt nominell seine erste Profisaison. Er hat den Kapitän Manuel Zeitz in die Innenverteidigung verdrängt, von dessen Stammposition, und er spielt halt auch sehr, sehr gute, lange Bälle. Das ist eine sehr, sehr gute Waffe und schon sehr auffällig.
Ja, alles klar. Gut.
Ich wollte noch einmal eine Abschlussfrage wollte ich noch machen. Wenn wir jetzt auf Fast Forward drücken und jetzt mal in den Mai gehen, nächstes Jahr oder in den Juni auch, was glaubst du, wer wird da am Ende der Drittliga-Profi sein, der am meisten umworben sein wird auf dem Transfermarkt? Jetzt unabhängig von genau dem Marktwert, sondern einfach so dein Eindruck bis jetzt. Was glaubst du, wer da sich am meisten hervorspielt und Begehren weckt in Liga 2 und Liga 1 vielleicht?
Ich glaube schon, dass das Baris Atik sein wird. Man muss ja sagen, dass viele Faktoren da zusammenkommen. Ich glaube, ein Spieler muss immer verletzungsfrei bleiben. Aber vom Leistungspotenzial, das ist bei Atik unbestritten. Das war und gab es auch immer schon. Da gab es in der Vergangenheit auch schon Ablösezahlungen von Dynamo Dresden unter anderem. Und ich sag mal, ausgenommen jetzt mal die U23-Spieler, dürfte er da schon der begehrteste nächsten Sommer sein.
Naja. Definitiv. Und was würdest du sagen, so eine realistische Ablöse, jetzt wenn sein Wert so zwischen 500 und 600.000 bleibt, was würde so ein Zweitligist zahlen? Schon so eine Million oder doch dann auch eher ein bisschen drunter? Das ist ja manchmal sehr, sehr auch undurchsichtig, wie dann teilweise diese Summen zustande kommen, die am Ende gezahlt werden.
Also im Fall Artik würde ich überhaupt nicht mit einer Ablöse rechnen, weil einfach sein Vertrag am
Ende ausläuft. Stimmt, ja, okay. Ja, Fehler genau. Bei mir.
Aber gar nicht schlimm, aber es ist ein wichtiger Punkt. Wir probieren uns im Wesentlichen, das kann man auch nochmal sagen, so und als Wert mitgeben, in der Bundesliga probieren wir ja dann schon so auch im Wesentlichen an uns an Ablösen zu orientieren. Mhm. So in der zweiten und dritten Liga werden ja kaum Ablösen gezahlt, wenn man das mal so im Detail beobachtet. Und dort probieren wir uns dann eher an Vertragswerten zu orientieren. Also das Grundgehalt, was die Spieler verdienen, mal Vertragsjahre, diese erzielen können mit einem guten Vertrag. Das geht dann eher in die Richtung. Und bei allen Spielern, die dann eher im Bereich U23 sind, wie eben in Kerber, den wir gerade hatten, da geht es dann schon eher Richtung Ablöseorientierung.
Okay. Ja, interessant. Wieder sehr wertvolle Einblicke, oder Jan-Erik? Wir haben wieder
was
gelernt. Ja. Sehr schön.
Ja. Finde ich immer ganz toll, da auf jeden Fall die Insights auch mal zu hören. Genau, wie in diesem Fall dann auch mal für die dritte Liga. Ja. Genau. Gut, ja, vielen Dank für deinen Besuch. Haben wir uns sehr gefreut für die Infos. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass ihr die restlichen Tage der Länderspielpause jetzt noch ein bisschen besser überbrücken könnt, hier mit diesem kleinen Durchatmer, mit dieser kleinen Mini-Folge. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen, oder Ole?
Das machen wir, genau. Wieder, wie gehabt, von Montag auf Dienstag sind wir für euch da und dann mit den neuesten Spielen der zweiten und dritten Liga. Genau. Ciao, Lukas. Es war schön, dass du dabei warst und vielleicht hören wir uns dann nochmal im Sommer oder im Winter, je nachdem, wann es wieder Updates gibt, über die wir unbedingt sprechen müssen.
Danke, Jungs, für die Einladung und macht so weiter.
Dank dir.
Dankeschön. Tschüss, tschüss.